Der OWM Podcast mit Susanne Kunz und ihren Gästen aus der Welt des Marketings.
Herzlich willkommen zum OWM Podcast, was Werbungtreibende antreibt. Ich sitze heute hier mit Norman Wagner. Hallo Norman.
Hallo Susanne.
Norman ist im Hauptjob Leiter Konzernmedia bei der Telekom. Ihr kennt ihn sicherlich. Heute aber ist er mein Co-Moderator mit Wahnsinnsstimme. Und gemeinsam freuen wir uns sehr auf unseren heutigen Gast, Markus Matschosek, den Marketingchef von Gerolsteiner, von dem wir heute lernen wollen, was erfolgreiche Unternehmensführung und Marketing im Mittelstand ausmacht. Für diejenigen, die Gerolsteiner vielleicht noch nicht kennen, Gerolsteiner ist Marktführer im Mineralwassersegment, das Kultwasser aus der Vulkaneifel sozusagen. Das macht ca. 300 Millionen Euro Umsatz, hat 800 Mitarbeiter und ca. 40 Millionen in Werbung jedes Jahr. Und seit 2020 ist es ein klimaneutrales Unternehmen. Das Marketing bei Gerolsteiner bezeichnet Markus selbst als Marketingmanufaktur. Und in diesem Sinne, lieber Markus, herzlich willkommen.
Hallo Susanne, hallo.
Du bist bei der Firma seit, wenn ich richtig informiert bin, seit ca. 19 Jahren. Also kann man doch irgendwo sagen, wenn man über Gerolsteiner spricht, Gerolsteiner, alles was Marketing angeht, Positionierung, die Marke selbst, bist doch also du, oder?
Ja, Susanne, vielen Dank. Aber so ist es natürlich nicht. Wir haben ein tolles Team. Wir sind viele Leute. Wir haben viele, viele Partner. Das ist uns ganz wichtig. Viele Agenturpartner, mit denen wir ganz eng und sehr lange zusammenarbeiten. Und es ist eine absolute Mannschaftsleistung.
Okay. Aber du hast doch die Marke geprägt in den letzten Jahren.
Ja, wir arbeiten natürlich extrem intensiv an diesen ganzen Themen, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass Marken nicht nur von einzelnen Personen geprägt werden, sondern immer diese Vielgestaltigkeit über die Diskussion, über das Entwickeln, über die verschiedenen Impulse, die wir haben, die wir aufnehmen und das dann wirklich zusammengestalten. Aber es ist richtig, ich mache das seit 19 Jahren. Ich mache das wirklich auch mit großem Spaß seit 19 Jahren. Es ist eine sehr unternehmerische Aufgabe und insofern ja, habe ich sicher schon das Geschehen mitgeprägt, aber in keinster Weise alleine, sondern immer mit dem großen Team.
Aber die Frage ist, und das interessiert mich natürlich als Konzernmenschen, meinst du hast bei so einem Mittelständler wie Gerolsteiner dort ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten, als man es als Marketingchef zum Beispiel in einem Konzern hätte? Also wie erlebst du die Einflussmöglichkeiten im Mittelstand? Ja, oft ist ja auch der Unternehmer, der sagt, nein, den Radiospot mache ich schon selber im Keller. Was bei euch definitiv nicht der Fall ist. Eure Werbung ist deutlich
professionell. Nein, das ist bei uns nicht der Fall. Aber ich empfinde das ganz genauso, wie du es gesagt hast. Wir haben große Gestaltungsmöglichkeiten und arbeiten sehr, sehr unternehmerisch. Wir sind sehr schnell unterwegs. Das heißt, als Beispiel, wenn wir ein Projekt entwickeln und ich schreibe unserer Geschäftsführung eine SMS, dann bekomme ich am gleichen Abend noch ein Feedback dazu und dann können wir das Projekt starten. Ich habe es auch schon anders erlebt, dass man auf Reviews warten muss, die vielleicht 3 Monate, 4, 5 Monate in der Zukunft liegen, um eine Entscheidung zu bekommen. Das ist bei uns definitiv nicht so. Dieses Unternehmerische ist das, was uns so einen großen Spaß macht, was mir irren Spaß macht. Der Punkt ist eben, wir sind alle gemeinsam für den Erfolg des Unternehmens wirklich verantwortlich. Wenn das super klappt, dann haben wir es auch toll gemacht. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir es auch wirklich wir auch nicht gut gemacht. Aber wir haben alle Möglichkeiten, die Richtung zu ändern, neue Wege einzuschlagen. Und das ist extrem motivierend und für mich sehr inspirierend.
Bevor ich nochmal auf so Herausforderungen und Themen im Marketing reinspringe, nochmal vorab nochmal 1, 2 andere Fragen. Nämlich, wir haben heute einen richtig heißen Tag hier in Deutschland, Temperatur gefühlt 30, 35 Grad. Verkauft sich Mineralwasser da heute eigentlich nicht von alleine?
Leider nicht. Aber das Wetter spielt natürlich schon eine Rolle bei uns. Aber der Einfluss ist wirklich nicht so groß, wie man es sich vorstellt. Der Punkt ist erstmal, dass der Mineralwasserkonsum nicht sofort anspringt, sondern man braucht grundlegend eine Phase von vielleicht 7 bis 10 Tagen, wo es wirklich warm sein muss. Und dann springt wirklich der Konsum an, so wie in so einem warmen Sommer 2018 war das, dann wirklich konsumieren, also kaufen und konsumieren die Leute deutlich mehr. Jetzt so ein paar warme Tage, da gibt es einen kleinen Ausschlag, aber nicht wirklich. Und wir haben uns auch als Unternehmen das große Ziel gesetzt, uns deutlich unabhängig zu machen von der Witterung, also sozusagen das Geschäft und den Absatz zu verstetigen und nicht auf gute Sommer zu hoffen.
Also du meinst, der Mensch muss erst komplett dehydrieren und Kopfschmerzen kriegen, bevor er merkt, dass er dehydriert ist und Wasser kauft?
Nein, so ist es nicht. Er merkt, dass er mehr Durst hat, trinkt mehr und erstmal ist er ja noch bevorratet. Mineralwasser ist ein wirkliches Bevorratungsgetränk. Also er hat noch einen Kasten im Keller stehen. Folglich passiert in der ersten Woche gar nicht so viel. Vielleicht ist der Kasten dann auch am Donnerstag leer, aber dann fährt er trotzdem erst am Samstag wieder in den Markt. Aber dann beginnt die Geschwindigkeit und da gibt es dann natürlich auch spezielle Temperaturen. Wenn es ein bisschen wärmer wird, dann freuen die Leute sich noch über ein Bier. Aber wenn es dann über eine gewisse Temperatur hinausgeht, trinken die Leute dann sehr, sehr gerne Wasser. Und das kommt uns dann ein bisschen entgegen.
Sehr spannend. Also 7 bis 10 Tage Vorlauf haben wir gehört. Und auch, dass ihr euch unabhängig machen wollt von Wetter und Co. Was heißt das denn fürs Marketing? Wie geht ihr damit um? Wie bereitet ihr euch vor?
Also das ist eher ein übergeordnetes Ziel, was wir haben. Das ist jetzt nichts, was ins tägliche Geschäft natürlich reinfällt. Naja, wir sind klarer Marktführer im Mineralwasser und wir haben einen sehr hohen Anspruch an das, was wir tun. Wir haben gerade jetzt sind wir in einer Phase, wo wir viel verändert haben in den letzten Jahren, weil wir spüren, dass die Prinzipien, mit denen wir in den letzten 10 Jahren wirklich sehr erfolgreich gewesen sind, dass das nicht die Prinzipien sein werden, die uns auch in den nächsten 5 Jahren erfolgreich macht. Und insofern haben wir umgestellt und da arbeiten wir sehr intensiv
dran. Aber Markus, da können wir dich jetzt nicht so leicht rauslassen. Also die Prinzipien, die früher erfolgreich waren, welche waren das und was sind die, wo ihr dann hingeht?
Also das, was wir sehen, ist, und das betrifft uns alle ja, hat nicht was mit Corona zu tun, sondern ist wirklich ein disruptiver Wandel, in dem wir uns befinden. Kulturell, wirtschaftlich, individuell, letztendlich dramatische Veränderungen aus unserer Perspektive, die nicht so evolutionär einfach vor sich hinlaufen, sondern eine deutliche Veränderung in den nächsten Jahren für alle, für die Unternehmen und für die Menschen bringen. Und was der Kern daraus ist, dass es um Orientierung geht. Es geht um Unsicherheit und um Orientierung. Und wir sehen das bei vielen Unternehmen, aber auch bei den Menschen individuell. Sie suchen nach Orientierung. Sie haben diese Phase jetzt auch mit Corona als einen gewissen Bruch erlebt und richten sich einfach neu aus und hinterfragen gewohnte Verhaltensweisen. Und für uns bedeutet das, ich denke auch für viele andere Branchen, dass wir bezeichnen als die License to Operate, dass die License to Operate in Frage gestellt wird. Da sind solche disruptiven Faktoren bei uns wie das ganze Thema Leistungswasser, Watertech, aber auch Klimaneutralität, Materialien, wie sieht es mit PET aus, Social Brands, also viele, viele Dinge, die sich dort verändern und wir stellen uns insofern dort neu auf, dass wir sagen, wir müssen als Unternehmen, unser Schlagwort dafür ist, wir spielen Pressing. Wir spielen Pressing in dem Sinne, dass wir deutlich intensiver uns mit den unterschiedlichen Säulen beschäftigen. Das ist mit dem Thema Qualität, mit dem Thema Innovation, mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit Verjüngung. Also vier ganz, ganz wichtige Säulen, in denen wir aktiv sind. Digitalisierung ist das fünfte und haben uns dort sehr, sehr ambitionierte Ziele gesetzt und wie gesagt, und versuchen das jetzt umzusetzen, aber mit Pressing.
Ich glaube, ein großer Trend, entschuldige Susanne, wenn ich da noch eine Frage hinterher schiebe.
So kennen wir dich, mein Lieber.
Ich halte mich auch gleich zurück. Weil ich weiß ja noch, was wir noch für tolle Fragen haben. Aber ich finde das gerade total spannend, was du sagst. Veränderung, Disruption. Ich meine, was wir in vielen Bereichen sehen, ist auch Kundenzugang. Jetzt hat Oetker für fast eine Milliarde Flaschenpost, also eine Distribution, übernommen. Wie siehst du sowas? Also dieser Zugang zum Kunden, du sagst, die Leute gehen ins Geschäft, das ist dann nicht mehr zum Geschäft gehen, sondern die Flaschen kommen nach Hause. Wie fandst du den Move von Oetker?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Wir kennen natürlich das Modell von Flaschenpost. Ist ein sehr, sehr spannendes Modell. In Deutschland ist es derzeit so, das sind die letzten Zahlen, die wir haben, dass vielleicht ungefähr 1% des Getränkevolumens über E-Commerce läuft. Also eine sehr, 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 sehr kleine Zahl, wenn wir das mit anderen Kategorien vergleichen. Und es gibt andere große Player, die natürlich auch sich sehr stark um Lebensmittel kümmern, die aber offensichtlich in den letzten Jahren kein Modell gefunden haben, was sich in Deutschland national skalieren lässt. Und Flaschenpost ist dort sehr, sehr schnell, sehr, sehr konsequent vorgegangen und haben ein tolles Business aufgebaut. Und den Move, den Oetker dort gemacht hat, finde ich unheimlich spannend. Es ist ein unternehmerisch anspruchsvoller und natürlich auch mit Risiko verbunden, aber diesen Direct-to-Consumer Zugang zu haben, der ist absolut beachtlich. Und was wir sehen, wenn wir uns das Portfolio von Ihnen anschauen, dass Sie ja nicht nur bei den Getränken bleiben, sondern auch andere Sortimente mittlerweile aufschalten und Ihren Zugang zu der letzten Meile sozusagen zu den Konsumenten, dass Sie den eben auch für sich ausweiten.
Spannend. Wenn du jetzt... stell dir mal vor, du hättest so einen ganzen Tag zur Verfügung mit deinem CEO. Was würdest du ihm denn über die Marketing-Herausforderungen, die Chancen von heute erzählen? Was würdest du gerne mit ihm diskutieren und vorbereiten?
Ja, das ist wirklich, sind genau diese Themen, die wir ehrlicherweise auch täglich diskutieren. Das Thema Qualität, Qualitätsführerschaft im Markt, Innovationskraft im Markt. Wie können wir schneller werden? Wie können wir näher an den Konsumenten rankommen? Vielleicht noch das Thema, was ihr eben angesprochen hat, D2C. Da nehme ich war, dass das in vielen Diskussionen sehr stark E-Commerce-lastig ist. Also habe ich sozusagen einen direkten physischen Zugang zu den Konsumenten. Ich glaube aber, dass D2C deutlich mehr ist als nur sozusagen ein Distributionskanal, ein toller, ein direkter Distributionskanal, sondern ich glaube, dass auch das ein wichtiges Thema für die Markenführung ist. Das heißt, wie schaffen wir es, eine Nähe mit den Menschen zu bekommen und wirklich auf Augenhöhe mit den Menschen zu agieren und so eine Nähe zu schaffen, die sagen wir mal, früher, wenn wir uns vor 15 Jahren an Aktivitäten denken, die früher so nicht notwendig waren. Also aus meiner Sicht ist es eben diese D2C-Richtung, hat eine physische, aber auch sehr stark eine psychische und auch damit beschäftigen wir uns. Ja, Thema Nachhaltigkeit ist für uns ein ganz, ganz zentrales. Ich glaube, das wird in allen Kategorien, von allen Produkten sehr deutlich hinterfragt. Wir sind als Unternehmen letztes Jahr klimaneutral geworden. Da gibt's jetzt auch sehr spannende Diskussionen, Klimaneutralität, Akzeptanz der Klimaneutralität. Und ja, damit sind wir sehr, sehr aktiv und natürlich auch neue Verwendungsgruppen an die Marke Gerold Steiner heranzuführen. Das ist bei den Getränken so ein bisschen speziell, weil es gewisse Zyklen gibt, wo eben so ein Getränk wie Mineralwasser interessant ist und andere Phasen im Leben, wo Mineralwasser noch keine so große Rolle spielt. Aber auch das ist ein wichtiges Thema für uns.
Ich finde es total spannend, dass hast vorhin über Orientierung geben gesprochen, jetzt über psychische Anforderungen, also Nähe schaffen etc. Das sind ganz andere Themen, wie du gesagt hast, im Vergleich zu vor einigen Jahren. Wie macht sich das bemerkbar, jetzt mal konkret auch in so einem Marketingplan? Du bist ja Marketingchef. Was machst du jetzt anders im Vergleich zu vor, ich sag mal, 5 Jahren vielleicht?
Also ich glaube, eine große Veränderung ist erstmal inhaltlich und eine zweite Veränderung ist die der Geschwindigkeit. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Wir haben einen Innovationsprozess bei uns. Das ist so ein klassischer Stage-Gate-Prozess, wie ihr das aus ganz, ganz vielen Fast-Moving-Consumer-Goods-Unternehmen kennt. Und da haben wir uns mit beschäftigt, mit dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen schneller innovieren. Wir müssen mit den Innovationen from concept to shelf bis zu den Konsumenten müssen wir deutlich schneller sein, weil sonst diese Trends, die wir in Zukunft als deutlich schnelllebiger annehmen, um die von unserer Seite abdecken zu können. Und deswegen sind wir ganz, ganz tief in diesen Prozess reingegangen, haben ihn aufgemetert, haben geschaut, wo sind denn die Schwachstellen, die wir haben und wie können wir ihn im Grunde genommen ganz, ganz neu gestalten. Und jetzt haben wir einen Prozess entwickelt, mit dem wir jetzt arbeiten. Das wird sich jetzt zeigen, ob das dann auch so klappt, wie wir uns das überlegt haben. Aber der jetzt von der Zeit her ungefähr ein Viertel von dem ist, was wir vorher hatten.
Spannend. Und das habt ihr gerade etabliert. Das heißt, wir können dich dann in einem Jahr nochmal interviewen, um rauszufinden, ob sich das dann alles so realisiert hat.
Genau. Oder ihr geht einfach in den nächsten Supermarkt und guckt in ein paar Monaten, ob die Produkte, die wir gelauncht haben, ob ihr glaubt, dass die eine kurze Vorlaufzeit hatten.
Hm. Apropos Supermarkt, man hat ja in vielen Betrieben, so ich kenne das noch von Brauereien etc., gab es früher sowas wie so eine Freikiste in der Woche. Wann warst du denn das letzte Mal, um dir selbst eine Kiste Wasser zu kaufen?
Ja, ehrlicherweise habe ich das dieses Jahr unheimlich oft gemacht, weil wegen Corona ist die ganze Familie zu Hause gewesen. Wir haben auch schon ältere Kinder, die alle sehr durstig sind. Wir trinken alle wirklich sehr, sehr gerne Mineralwasser. Wenn ihr euch vorstellt, wir sind zu fünft zu Hause, dass jeder 2 Liter am Tag trinkt und ich zum Beispiel trinke deutlich mehr Mineralwasser als 2 Liter am Tag, dann kommt man schon auf eine Kiste. Und da kommen wir mit den Gratiskisten, wie du sagst, kommen wir nicht ganz hin.
Aber die sind kein Gerücht, die gibt es wirklich.
Ja, die gibt's wirklich, ja. Ja, das ist ja auch toll. Also die Menschen, die bei Gerold Steiner arbeiten, die sagen, dass sie beim Sprudel arbeiten. Also es gibt eine sehr hohe regionale Verbundenheit. Wir haben ein reines Naturprodukt, also wir können und dürfen gemäß einer Mineral- und Tafelwasserverordnung nur in Gerold Steiner abfüllen, nirgendwo anders. Und da gibt es eine große Verbundenheit und so und einen großen Stolz auf das Unternehmen. Und so sind die Leute auch sehr begeistert, dass sie eben ihre eigenen Produkte, wir haben dort alles, was wir so anbieten, findet man dort. Ist wie so ein kleiner Getränkemarkt, stellt man sich das vor. Und da kann sich jeder das nehmen bis zu einer gewissen Anzahl, was er braucht.
Klingt mal eine super. Frage zu den Innovationen, die du eben genannt hast. Ja, also auch Geschwindigkeit, du kommst mit einem neuen Produkt in die Regale. Das muss ja auch kommuniziert werden. Das heißt, du musst ja auch sicherstellen, dass die Konsumenten das kennen. Wie viel ist davon, wenn es im Regal steht, kriegen sie das schon mit? Oder musst du dann halt auch deine Marketingbudgets entsprechend erhöhen, weil du dauernd wieder was Neues kommunizieren musst, anstatt nur, ich sag mal, nur aber die Marke an sich schön mit dem Image aufzuladen?
Ja, absolut. Also der Fokus liegt bei uns weiterhin und das wird auch so bleiben, auf jeden Fall auf dem Mineralwasser. Mineralwasser ist unsere Kernkompetenz und jedes Getränk, was wir neu in den Markt bringen, das hat immer, also unter der Marke Gerolsteiner in den Markt bringen und das tun wir bisher nur, hat eine hohe Nähe und eine hohe Passung zur Marke Gerolsteiner. Und insofern hilft natürlich alles das, was wir für Miwa Gerolsteiner tun, hilft auch für die Innovation. Aber wenn wir größere Innovation haben, manchmal ist der Innovationsgrad ein bisschen kleiner, manchmal ein bisschen größer, dann denken wir auch intensiv über eigene Kommunikation nach und wir haben da zwei große Projekte, an denen wir arbeiten und da ist das auf jeden Fall ein Thema und dann wird sich das auch dementsprechend in den Budgets niederschlagen, was nicht heißt, dass die dann immer wild steigen.
Markus, du sprichst mit unheimlich viel Stolz und Passion über die Firma und über das, was du tust. Was ist denn so ein Projekt, wo du super stolz drauf bist?
Ja, wir machen ja sehr viel. Also ehrlicherweise, und das ist jetzt kein Gerede, wo ich wirklich stolz drauf bin, neben vielen kleinen Dingen und Projekten, die wir haben oder Launches, ist auf jeden Fall unser Team und unser Team Spirit. Und das ist bei uns ein ganz, ganz großes Asset. Wir haben viele tolle Wettbewerber am Start, mit denen wir die auch tolle Teams haben, aber wir sind alle sehr nah beieinander, wir sitzen alle auf einem Flur, wir haben ja keine Konzernstruktur, wo von außen irgendetwas kommt und Impulse kommen. Also wir machen, es ist letztendlich wie eine Marketingmanufaktur und das ist ganz, ganz wichtig, weil das kennt ihr aus euren Bereichen, du kannst ja gar nichts alleine machen. Du brauchst immer, wenn etwas passiert, brauchst du die unterschiedlichen Schnittstellen, du brauchst deine Kollegen, du brauchst die Kollegen aus der Technik bei uns. Also wenn wir neue Produkte launchen, dann gehen wir runter ans Band und schauen uns das gemeinsam an. In allen Innovationsteams sitzen die Kollegen aus dem Technik, aus dem Einkauf. Es ist also noch so ein bisschen wie ein Unternehmen im WÖ auf Seite 5, der Betrieb, hieß das glaube ich früher, wo noch alles sozusagen an dem Standort ist. Und die gegenseitige Wertschätzung ist ganz, ganz wichtig. Das ist das Zentrale, dass wir hervorragend zusammenarbeiten können. Und ich zum Beispiel lege überhaupt keinen Wert drauf, dass jemand mit Ellenbogen sich irgendwie einen kurzfristigen Vorteil verschafft, sondern wir sind entweder gemeinsam da super erfolgreich und wenn es dann nicht klappt im Team, dann merken wir das auch sofort an der Performance. Und das ist etwas, wo ich wirklich stolz drauf bin.
Klappt das auch remote? Du sagst, ihr sitzt alle auf einem Flur und das ist für euch total wichtig. Jetzt habt ihr das wahrscheinlich eine ganze Weile nicht, wie so viele von uns. Heißt das auch, das wird wieder kommen, also dass ihr wieder komplett alle jeden Tag im Büro seid oder habt ihr da einen anderen Plan?
Also ich glaube, dass wir nicht mehr 5 Tage in der Woche ins Büro zurückgehen werden. Wir haben, wie alle anderen auch, haben wir uns viele, viele Gedanken gemacht, wie wir denn als Team zusammenbleiben können und haben so eine Struktur, dass wir am Anfang der Woche einen Wochenstart haben, wo alle aus dem Marketingteam präsent sind, dabei sein müssen und wir haben die Kamera an, so dass wir uns alle sehen und gehen durch die Woche durch. Und jeden Freitag gibt es einen sogenannten Online-Marketing-Podcast. Das ist ein Videopodcast, den ich moderiere und wo in 10 Minuten sozusagen die Key Achievements, was wir in dieser Woche geschafft haben, an das gesamte Marketing-Team verschickt wird. Und dann guckt sich das jeder an, so dass wir nah beieinander bleiben, dass wir wissen, was wir machen. Und wir haben mal eine Umfrage gemacht und haben alle Leute gefragt, so, was ist denn dein Idealbild? Und so das Idealbild ging in die Richtung 3 Tage im Büro, 2 Tage Homeoffice.
Das deckt sich ja auch im Handelsblatt, ne? Da gab es ja auch eine Umfrage, das entspricht dem auch recht gut. Das öffnet euch ja sicherlich auch Chancen, ne? auf Zugriff zu Talenten, auf Nachwuchs, weil ich mir vorstellen könnte, dass eventuell die Eifel nicht unbedingt bei jedem an erster Stelle steht, was einen Arbeitsplatz, also physisch angeht. Seht ihr das auch so? Also könntet ihr dann auch mehr Zugriff haben auf Nachwuchstalente, die dann vielleicht auch eher in der Commute-Situation sind? Oder wie schätzt du das an?
Also ich glaube, dass das für die Zukunft eine Notwendigkeit ist. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig werden, noch Menschen, und bei uns sind das ja die wir einstellen, junge Menschen, und da ist es aus meiner Sicht kaum vermittelbar zu sagen, du kommst 5 Tage in die Eifel. Gerade in den digitalen Disziplinen brauchen wir da auf jeden Fall eine große Flexibilität, damit wir eben da auch tolle Talente an uns binden können. Uns ist es aber auch wichtig, dass die Leute so eine gewisse Verbundenheit zum Unternehmen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jemand einstellen, der den Weg gar nicht nach Gerolstein findet und sagt, er bleibt lieber remote, weil ich überzeugt bin, dass derjenige keine Bindung zum Unternehmen bekommen wird, keine Bindung zu dem Produkt bekommen wird und auch keine Verbindung richtig zum Team bekommen wird und eben nicht das richtige Commitment hat, um mit uns mitzuarbeiten. Also es wird eine Mischung sein und denke ich, wird sich so irgendwo in diesem in dem Bereich 3:2 bewegen. Und gut, dann sind ja auch viele von uns öfter unterwegs in den Marketingaktivitäten. Also aus meiner Sicht geht es dahin.
Bleiben wir vielleicht mal bei Organisationen und beziehungsweise auch Zusammenarbeit mit externen, mit Dienstleistern. Wie wichtig sind denn für dich und für Gerolsteiner Agenturen? Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr gerade auch einen Wechsel gehabt in der Kreativagentur. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht und wie wichtig sind insgesamt Dienstleister für dich?
Extrem wichtig. Also wir als Unternehmen, was ja sozusagen sehr auf sich konzentriert ist, wir haben ja nicht den Input oder sagen wir mal auch internationalen Input von Unternehmen, wie es vielleicht Procter sind oder die Norman bei der Telekom oder auch das bei Beiersdorf ist, sondern wir müssen sehr, sehr offen sein und müssen als Marketing-Team rausgehen. Wir müssen zu den Menschen gehen, wir müssen zu den Organisationen gehen und dort eben vieles aufsaugen. Deswegen sind wir sehr, sehr offen für Kooperationen. Wir haben zum Beispiel eine tolle Kooperation mit den Online-Marketing-Rockstars. Das ist wirklich ganz, ganz klasse, sehr, sehr inspirierend und hat etwas sehr, sehr Konzentriertes, aber auch sehr Freundschaftliches. Und das ist uns ganz wichtig. Bei den Agenturen ist für uns immer ein wichtiger Punkt, dass wir anstreben, mit denen über viele Jahre zusammenzuarbeiten. Es ist wirklich aus unserer Perspektive eine Partnerschaft. Das heißt, wir können nur erfolgreich sein, wenn wir absolute Top-Partner haben. Und das haben wir in allen Bereichen. Wir arbeiten mit ja sehr, sehr vielen Agenturen, auch Selbstständigen zusammen, die wir auf jeden Fall brauchen, die aber wirklich Teil unseres Team Geroldsteiner sind. Weil wir, ihr könnt euch das vorstellen, wir haben manchmal Aktivitäten, wo wir mit jemandem vielleicht 2 Monate ganz intensiv zusammenarbeiten und dann ist möglicherweise mal eine Pause und dann geht's wieder los und dann brauchen wir Partner, die wirklich Lust haben, auch sofort mit bei uns dabei zu sein und das nicht nur machen, weil sie vielleicht irgendwo das Budget bezahlt bekommen. Also insofern ist das sehr wichtig für uns, dass wir eng und nah mit den Agenturen stehen und lange mit ihnen zusammenarbeiten.
Markus, du sprichst über langfristige Zusammenarbeit. Du bist auch schon seit einigen Jahren für die OWM ehrenamtlich tätig, im Vorstand auch unterwegs. Warum bist du da dabei? Warum ist das für dich überhaupt relevant?
Also ich finde es unheimlich spannend, bei der OWM dabei zu sein. Der erste Punkt ist für mich und damit auch für das Unternehmen ist die Inspiration. Ich kenne keine Plattform, wo sich so viele spannende Unternehmen letztendlich in einer, sagen wir mal, in einer lockeren Form zusammenfinden und in den Austausch geraten. Und wie ich eben gesagt habe, ist das für uns als mittelständisches Unternehmen ganz, ganz wichtig, weil ich brauche diese Kontakte, ich brauche diese Anregungen, ich brauche diese unterschiedlichen Perspektiven, um uns oder mich selber zu hinterfragen, unsere Strategien zu hinterfragen und ist das ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass ich auch gerne einen Beitrag leisten möchte. Wir haben im Vorstand, wenn ich das mal nehme, absolute Top-Player, auch von den Unternehmen, wo sie herkommen, große, sehr, sehr starke Unternehmen. Und ich habe mir vorgenommen, so ein wenig dem Mittelstand eine Stimme zu geben, weil gerade mittelständische Unternehmen die OWM, ich würde sagen, manchmal sogar etwas mehr brauchen können als vielleicht einem großen Unternehmen. Das ist zumindest meine Perspektive, die ich drauf habe. Und diese Vertretungskraft der OWM ist für mittelständische Unternehmen unheimlich wichtig. Und sie müssen und sollen sich eben auch sehr willkommen fühlen. Und dazu möchte ich ein bisschen beitragen.
Ja, wunderbar. Prima. Norman, du hast darauf hingewiesen, wir haben noch eine tolle Kategorie.
Ja, Markus, für dich, wir spielen jetzt gleich einen kurzen Jingle ein und dann werden Susanne und ich dir abwechselnd Entweder-Oder Fragen stellen. Ja? Und ohne nachdenken, weil sonst kommen wir uns wieder nochmal doppelt so lange, wenn wir da die Fragen raushämmern. Einfach nur A oder B. Beziehungsweise denken, das Wort sagen. Genau. Ja. Dann legen wir mal los, oder? Susanne, du nimmst die erste, oder?
Gerne. Mit oder ohne? Mit oder ohne?
Warte. Jingle zuerst. Der Jingle.
Und nun die berühmten 20 schnellen Fragen an unseren Gast.
Markus, mit oder ohne Kohlensäure?
Mit, auf jeden Fall.
Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Morgenmensch oder Abendmensch?
Abend.
Das kam langsam. Tennis oder Golf?
Tennis.
Okay, gut, dass ich es nicht aufgeschrieben habe. Weil die harten wollte ich erst später machen. Aber machen wir doch mal. Nestle oder Danone?
Das ist aber hinterhältig.
Man kann auch Joker sagen.
Joker.
TV oder digital?
Digital.
TikTok oder Snapchat?
Pui. TikTok.
TikTok. Super. Prima. Ich glaube.
Ich hätte noch DSDS oder The Voice.
Ah, okay.
Oh Gott. The Voice.
Okay. Gut.
Prima. Markus, vielen Dank fürs Gespräch. Norman, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mein Co-Host heute hier warst. Ganz großartig. Ich habe viel mitgenommen, nämlich, dass Gerolstein eine License to Operate sich immer wieder sucht, eine Marketingmanufaktur ist und dass es ganz, ganz viel ums Team geht, wobei man wieder merkt, it's culture eats strategy for breakfast. Also ganz, ganz tolle Insights haben wir heute gewonnen. Vielen Dank nochmal. Und ehrlich gesagt bin ich jetzt schon ganz sehr, sehr, sehr durstig.
Ja, sehr gut. Nur das richtige Wasser kaufen. Ja, also vielen Dank an euch beide. Hat mir großen Spaß gemacht.
Super. Danke, danke an euch beide. Große Freude. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast in der App Ihrer Wahl. Und wenn Sie Anregungen oder Vorschläge für weitere Interviewpartner haben, gerne einfach einen Kommentar hinterlassen oder eine E-Mail an podcast@obm.de. Viel Spaß!